Guten Morgen miteinander. Es ist schön, mal wieder in eurer Mitte zu sein. Es ist ein Jahr und 3 Monate her, seit ich das letzte Mal in Chiesa gesehen bin. Das ist eine lange Zeit. Bei uns in der Gemeinde würde ich jetzt sagen, kommt ein bisschen führen. Da vorne hat es 4 leere Reihen. Ich bin aber nicht bei mir in der Gemeinde, ich bin hier bei euch. Ich möchte vor der Predigt ein paar wenige Worte zur Basel sagen. Es haben mich schon Leute darauf angesprochen. Und ich denke, ja, dann sage ich es euch allen, vielleicht interessiert es euch ja. So, wir in Basel sind eine ganz kleine Herde. Wenn wir wenig sind, dann sind wir 12 bis 13 Leute. Und wenn wir viel sind, dann sind wir 22, 23 Leute. Also wir sind wirklich eine kleine Herde. Darf ich fragen, ist jemand aus eurer Mitte so um die 73? Niemand. Doch, jemand ist um das Alter herum. Schön, warum ich das frage, oder, ja, warum ich so frage, du ist, unser Durchschnittsalter in Basel ist 73 Jahre. Ich bin einer der Jüngsten mit 62. Wir haben keine Kinder mehr. Wir haben keine Jugendlichen mehr. Ansonsten geht es uns gut. Es ist ja nicht unsere Gemeinde, es ist im Herr seine Gemeinde. Und wir beten natürlich darum, dass er wieder neu auch Familie schenken tut, sodass es auch in Zukunft wieder weitergehen darf. Wir haben Älteste bei uns in der Gemeinde. 79-jährig, 80-jährig, 91-jährig, die noch Bibelstunden halten und wo sogar noch Predigen dient. Ein herzlicher Gruß aus Basel. Ich werde die Predigt nicht auf Baseldeutsch halten. Ich habe sie auf Hochdeutsch geschrieben, weil wir in der Gemeinde Rumänen haben, einen Amerikaner haben, Deutsche haben und die mit Schweizerdeutsch zum Teil einfach sehr müde haben. Wir haben. Und wenn ich das so jetzt gerade so soll, von Hochdeutsch auf Schweizerdeutsch übersetzen, dann kann es sein, dass die Predigt einfach ein bisschen länger geht wie sonst. Also werde ich sie auf Hochdeutsch halten. Ich werde noch beten mit uns. Lieber Herr Jesus, wir leben in einer Zeit, die immer dunkler wird. Unsere Seelen sind oft unruhig. Und wir wissen nicht, was uns auf dieser Welt noch alles erwartet. Wir wissen aber, dass du wiederkommen wirst. Und dass wir mit dir sein dürfen. Dass wir schon gehört haben, heute sehen dürfen, wie du bist. Das ist unsere schönste Freude. Egal wie unser neues Zuhause wird aussehen, bei dir dürfen sein, bei dem, der uns geliebt hat. Bei dem, der uns gerettet hat, bei dem, der uns alle Sünden vergeben hat, bei dem, der mit uns ans Ziel kommen wird. Danke bist du heute Morgen in unserer Mitte und willst du zu unserem Herzen reden. Amen. Ich bin bei uns in der Gemeinde am Johannesevangelium und das schon seit mehreren Jahren. Ja, ist doch schön, ein paar Leute führen kommen. Also bei uns in der Gemeinde bin ich im Johannesevangelium und als ich geschaut habe, das letzte Mal, als ich bei euch war, habe ich eine Predigt gehalten aus Johannes 6. Heute werde ich euch eine halten aus Johannes Kapitel 13, Verse 31 bis 38. Ihr bekommt den Text jetzt halt nicht im Kontext über, sondern einfach gerade so, wie er hier steht. Ich selber bin jüdischer Abstammung und da fällt mir das sehr leicht, die Situation, wo sich hier drinnen die Geschichte befinden tut. Ich werde dann ein bisschen darauf eingehen, dass ihr den Einstieg besser findet. Also ich lese Johannes Kapitel 13, Verse 31 bis 38. Nach seinem Weggange nun sagte Jesus, jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht worden. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, so wird Gott auch ihn in sich selbst verherrlichen, und zwar wird er ihn sofort verherrlichen. Liebe Kinder, nur noch kurze Zeit bin ich bei euch, dann werdet ihr mich suchen, und wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen. So sage ich es jetzt auch euch. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Da fragte ihn Simon Petrus: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Petrus antwortete ihm: Herr, warum soll ich dir jetzt nicht folgen können? Mein Leben will ich für dich hingeben. Da antwortete Jesus: Dein Leben willst du für mich hingeben? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bevor du mich dreimal verleugnet hast. Vielleicht denkt ihr jetzt das Gleiche wie ich, als ich diesen Text gelesen habe. Ich gehe bei uns in der Gemeinde das ganze Johannesevangelium Vers für Vers durch, also auch die Verse, die ich nicht verstehe, die ich vielleicht selber nicht so mag, die Verse, die vielleicht ein bisschen kompliziert sind. Und so ist doch auch dieser Text eigentlich eher, mindestens am Anfang mal, ein bisschen ein schwerer Text. Was ich heute von diesem Bibelabschnitt beleuchten werde, ist nur bruchstückhaft. Meine Predigt soll euch anregen, selbst tiefer in Gottes Wort zu graben und Gottes Gedanken zu erfassen. Die Predigt soll euch anregen, auch miteinander über das Gehörte ins Gespräch zu kommen. Jesus liegt mit seinen Jüngern am Tisch beim letzten Passamahl. Judas ist bereits in die Nacht hinausgegangen, und während er Jesus verrät, bereitet er die verbliebenen 10 Jünger auf die kommenden Geschehnisse vor. Diese Stunden des Zusammenseins waren sehr intensiv und herausfordernd. Auch an uns wird die Betrachtung nicht spurlos vorbeiziehen. Wir sind nicht nur stille Betrachter einer Szene aus längst vergangener Zeit. Heute sind wir gemeint, du und ich, Jesu heutige Jünger. Wir liegen nicht auf Polstern. Gedenke nicht an den Auszug aus Ägypten. Wir sitzen hier auf Stühlen und gedenken an unsere Befreiung aus Sünde und Tod. Wir schlachten kein Lamm und braten es am Feuer, denn Jesus ist unser Passalamm geworden, geschlachtet für dich und für mich. Kommen wir zum heutigen Text, Verse 31 und 32. Nach seinem Weggangen und sagte Jesus: Jetzt ist der Menschensohn verherrlicht und Gott ist in ihm verherrlicht worden. Wenn Gott in ihm verherrlicht ist, so wird Gott auch ihn in sich selbst verherrlichen, und zwar wird er ihn sofort verherrlichen. Durch den Weggang von Judas in die Nacht wurde alles Weitere für Jesu Mission in Gang gebracht. Die Verhaftung, die Prozesse, die Demütigungen, die Verurteilung, die Geißelung, die Kreuzigung und Grablegung, bis hin zur Auferstehung und seiner Rückkehr zum Vater, zum Thron Gottes. Jesus sieht seinen Weg, den er in Übereinstimmung mit Gottes Willen geht, nicht als Erniedrigung, obwohl er sich sehr wohl erniedrigte, sondern er sieht ihn als Verherrlichung. Sein Weg, aus Liebe gegangen, würde seine eigene und Gottes Herrlichkeit aufstrahlen lassen. Gottes ganze Schöpfung ächzt unter der Sünde, die durch den Menschen in die Welt kam. Die Welt und vor allem wir Menschen sind durch die Sünde entstellt. Dadurch, dass Jesus die Sünde ans Fluchholz trägt, selbst zur Sünde wurde, wurde Versöhnung, Heilung und Wiederherstellung möglich. Jesus ist heilig, er ist rein und er ist herrlich. Dadurch, dass sich Jesus selbst als Passahlamm opferte, schuf er die Grundlage für die Tatsache, siehe, ich mache alles neu. Jesus hat die Sünde und den Tod besiegt. Das ist Herrlichkeit. Jesus verherrlichte den Vater, indem er alle Vorgaben treu erfüllte, die Menschen mit Gott versöhnte. Die Liebe zum Vater, die Liebe zu uns Menschen, die Liebe zur Schöpfung war größer als die Angst, am Kreuz von Gott verlassen zu werden. Und Gott Vater verherrlichte Jesus, indem er ihn aus den Toten auferweckte, indem er ihm den Ehrenplatz an seiner Seite, an seinem Thron zuwies. Gott Vater und Jesus, Gott der Sohn, ehren und verherrlichen sich gegenseitig in Liebe. In allem Schweren, was Jesus in den nächsten Stunden treffen wird, sind seine Augen, seine Ohren und sein Herz auf den Plan Gottes zur Errettung der Menschen ausgerichtet. In Vers 31 steht, jetzt, und in Vers 32 sofort. Für Jesus ist es bereits Realität. Die Herrlichkeit Gottes hat gesiegt. Vers 33. Liebe Kinder, nur noch kurze Zeit bin ich bei euch. Dann werdet ihr mich suchen und wie ich schon den Juden gesagt habe, wohin ich gehe, dahin könnt ihr nicht kommen. So sage ich euch es jetzt auch. An dieser Stelle werden Jesu Jünger erstmal von ihm als Kinder, Kindlein angesprochen. Spricht er sie als Kinder an, weil sie durch die Wiedergeburt Gottes Kinder sein werden? Oder weil sie das, was er ihnen nun sagen wird, noch nicht verstehen können, noch nicht reif genug sind, es zu erfassen? Vielleicht beides. Nur noch kurze Zeit bin ich bei euch. Es sind nur noch wenige Stunden, die Jesus mit seinen Jüngern verbringen kann. Diese Gemeinschaft werden sie schmerzlich vermissen. Jesus ist in den 3 Jahren zu ihrer Hoffnung geworden. Eine Hoffnung, die ihnen kurzfristig entrissen wird. Wohin konnten die Jünger Jesus nicht folgen? Oder anders gefragt, welchen Weg musste Jesus alleine ohne seine Jünger gehen? Ich denke an den Weg ans Kreuz. Nur Jesus als fehlerloses Lamm kam für diesen Weg in Frage. Diesen Weg musste er alleine gehen. Genauso den Weg der Auferstehung. Jesus wurde auferweckt, um seinen Sühnetod für uns Menschen zu bestätigen. Ein toter Messias wäre kein Messias. Durch die Auferstehung aus den Toten wurde Jesus als der Messias Gottes bestätigt. Jesus ist der Erstling der Auferstehung. Des Weiteren ging Jesus den Weg zum Vater vorerst alleine. Nach erfüllter Mission durfte Jesus zurück in Gottes Gegenwart, zurück zu seinem himmlischen Vater, zurück auf den Thron Gottes, wo er sich für uns einsetzt und alles für unsere Zukunft vorbereiten wird. Bis dahin, egal wie lange es noch dauern wird, bis Jesus wiederkommt und wir in seiner Gegenwart leben dürfen, sollen wir uns an ein neues Gebot halten, uns darauf konzentrieren. Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, wie ich euch geliebt habe. So sollt auch ihr einander lieben. Es ist nicht das Gebot der Liebe, was neu ist. Es ist die Art und Weise, wie die Jünger sich untereinander lieben sollen. Nämlich so, wie Jesus seine Jünger liebte. Das war neu. Kann man Liebe gebieten? Jesus hat uns die Grundlage geschenkt, auf der wir lieben sollen und auch lieben können. Er hat uns zuerst geliebt und durch den Geist Gottes ist die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen. Wenn ich also sage, dass ich nicht lieben kann, dann verleugne ich, dass Gott mich zuerst geliebt hat. Dann leugne ich, dass Gottes Wort stimmt, welches bezeugt, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen wurde. Dann mache ich Gott zum Lügner. Es kann nicht an Gott liegen, wenn wir uns nicht lieben. Wenn wir uns nicht so lieben, wie Jesus uns geliebt hat, dann muss es an uns liegen. Entweder ich will nicht lieben oder ich bin zurzeit weit von Jesus entfernt oder ich habe Gottes Liebe selbst noch gar nicht erfahren, bin noch gar nicht wiedergeboren. Merkt ihr es auch? Dieses neue Gebot geht ans Eingemachte, fordert uns heraus, zeigt uns unsere menschlichen Grenzen auf. Nur in einer sehr engen Verbindung zu Jesus können wir lieben, selbstlos lieben, ohne immer selbst im Mittelpunkt stehen zu müssen. Einander lieben heißt, sich gegenseitig zu lieben. Liebe ist keine Einbahnstraße. Nicht wir haben das Recht, die Liebe voneinander einzufordern. Du musst mich lieben, ich bin schließlich auch Christ, ich bin dein Bruder, du musst dies und das und jenes für mich tun. Wir haben das Recht nicht, Liebe einzufordern voneinander. Aber Jesus fordert sie ein. Er hat das Recht dazu. Wenn mein Gegenüber ein Gotteskind ist, dann hat die Erlösung seiner Seele genauso Jesu Blut, Jesu Leben gekostet, wie für meine Seele. Wie diese Liebe konkret aussehen soll, das kann ich euch nicht sagen. Ich denke aber, dass wir, wenn wir mit Jesus verbunden leben, ihn lieben und uns bewusst ist, wie viel Gnade und Barmherzigkeit er uns täglich entgegenbringt, wir auch herausfinden, wie wir Liebe konkret untereinander leben können. Also wie wir einander tragen können, wie wir einander manchmal auch ertragen können, müssen, dürfen, sollen. Wie wir das Beste füreinander suchen. Das Beste hier auf dieser Welt, wenn jemand Not hat, indem wir Not lindern, aber auch das Beste für das geistliche Leben, dass jemand weiterkommt in seiner Beziehung zu Jesus. Vers 35. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wie erkennt man, dass ich ein Jünger Jesu bin? Also ein Mensch, der Jesus liebt, Jesus ehrt und ihm nachfolgt. Ein Mensch, der nach Gottes Willen fragt und tut, was er erkennt. Ein Mensch, der von Gott erkannt, geliebt und begnadigt wurde. Ein Mensch, der Leben aus Gott hat. Wie? An was wird er erkannt? daran, wie viel wir in der Bibel lesen? Wie schön und wie innig wir beten oder singen können? Wie viel Geld wir in die Kollekte einlegen? Oder erkennt man uns daran, ob wir die Haare lang oder kurz tragen, wie wir angezogen sind, ob wir ein Kreuz als Schmuckstück am Hals tragen? Werden wir daran erkannt, ob wir in Zungen sprechen können oder die Gabe der Krankenheilung haben? Oder werden wir daran erkannt, ob wir die Sprache Kanaans beherrschen, also wie fromm wir reden können oder wie fromm wir uns verhalten? Nicht rauchen, kein Fernseh schauen, regelmäßig die Veranstaltung der Gemeinde besuchen. Es sind nicht die Worte des Johannes. Johannes zitiert hier Jesus ganz persönlich und er sagt: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das soll unser Erkennungszeichen sein, das Haupterkennungszeichen. Alle anderen Sachen sind nicht unwichtig, aber die Liebe untereinander ist das Wichtigste. Jetzt ist die Frage, was heißt es zu lieben, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat? Geliebt hat bis in den Tod, eine Riesenherausforderung. Liebe ist in erster Linie ein Willensakt und kein Gefühl. Das Beste für meinen Bruder oder meine Schwester zu wollen, ist ein Willensakt. Besonders, wenn die Geschwister vielleicht kurlig sind oder ich sie als schwierig empfinde. Ich weiß nicht, ob es das in eurer Mitte auch gibt. Bei uns gibt es das. Oh ja, Jesus liebt mich und wollte das Beste für mich, als ich noch sein Feind war, als ich noch gar nicht nach ihm fragte. Er liebt mich bis heute, obwohl ich kurlig und schwierig bin. Seine Liebe hält mich aus und versteht es, mich zurechtzubringen. Wer also bin ich, dass ich einem anderen Gotteskind die Liebe verweigere? Es geht hier nicht um die Liebe zu den Verlorenen in diesem Text, auch nicht um die Feindesliebe. Es geht um die gegenseitige Liebe von Menschen, welche die größte Liebe erfahren haben, die es gibt, Gottes Liebe in und durch Jesus. Können unsere Mitmenschen etwas von Gottes Liebe in unserem Umgang miteinander erkennen? Ist etwas von Gottes Wesen in unserem Umgang miteinander zu erkennen? Ja, dieses Passamal war für die 11 verbliebenen Jünger eine Herausforderung, aber für uns genauso. Vers 36. Da fragte ihn Simon Petrus: Herr, wohin gehst du? Jesus antwortete ihm: Wohin ich gehe, dahin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Komisch, hatten wir doch schon so in etwa ein bisschen weiter vorne. Sonderbar. In den Versen 34 und 35 ging es um die Liebe zu den Glaubensgeschwistern, dass die Menschen an unserer Liebe zueinander unsere Zugehörigkeit zu Jesus erkennen können. Das beinhaltet ja, dass wir wohl noch eine ganze Zeit zusammen verbringen werden. Doch darauf geht Petrus nicht ein. Das Zwischenmenschliche scheint schwierig zu sein. Auch in der heutigen Zeit zerbrechen viele Gemeinden nicht an theologisch unterschiedlichen Ansichten, sondern an zwischenmenschlichen Auseinandersetzungen. Petrus ist da wie wir. Was unangenehm ist, überhören wir gerne und gehen zu einem Thema über, welches uns nicht so herausfordert. Er greift die Bemerkung von Jesus aus Vers 33 wieder auf und Jesus lässt es zu. Wir sind bereits darauf eingegangen, wohin Jesus geht und warum er diesen Weg alleine gehen muss. Und doch gibt es einen Unterschied zwischen den Juden, denen er das gesagt hat, und seinen Jüngern. Die Juden, also diejenigen Juden, die ihr Vertrauen nicht in Jesus setzten, werden auch in Zukunft keinen Anteil an Gottes Herrlichkeit haben. Die Jünger hingegen, hier stellvertretend Petrus, werden später sehr wohl an Jesu Herrlichkeit teilhaben dürfen. Jesus ging den Weg voraus, er bahnte den Weg vor und die Jünger werden später, nach getaner Arbeit, auch einen Teil dieses Weges gehen. Auch wir werden leiblich sterben und begraben werden. Auch wir werden auferstehen zum ewigen Leben, werden einmal vor Gottes Thron stehen und den Vater und den Sohn anbeten. Aber noch nicht jetzt, erst später. Erst wenn Gott Vater mit uns auf dieser Welt zu seinem Ziel gekommen ist. Er möchte uns in dieser Welt als Werkzeug in seiner Hand gebrauchen, um weitere Menschen für das Evangelium zu gewinnen, um weitere Menschen mit der Liebe Gottes in Jesus zu erreichen. Wir sollen Botschafter an Christi Stadt sein. Ein Brief Christi, heißt es auch in der Schrift, geschrieben nicht mit Tinte, sondern durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Vers 37. Petrus antwortete ihm: Herr, warum sollte ich dir jetzt nicht folgen können? Mein Leben will ich für dich hingeben. Herr, warum nicht? Ich verstehe es nicht. Ich würde dir überall hin folgen. Ich bin doch schon seit 3 Jahren mit dir unterwegs. Ich wäre zu allem bereit, würde mein Leben für dich hingeben. Petrus meinte dies ernst und er meinte es aufrichtig. Er war ein sehr impulsiver und spontaner Mensch. Doch Jesus kannte ihn besser als er sich selbst. Jesus wusste, wie viel Erziehung Petrus noch benötigte, um den Mann, um das Werkzeug aus ihm zu machen, das er für seine Zwecke einsetzen konnte. Vielleicht verstehen wir Gottes Wege mit uns auch nicht immer. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass Jesus weiß, was er tut. Jesus kennt uns durch und durch, kennt unsere Bestimmung, weiß, mit welchen Erziehungsmaßnahmen er bei uns zum Ziel kommt. Vers 38. Da antwortete Jesus: Dein Leben willst du für mich hingeben? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bevor du mich 3-mal verleugnet hast. Ich bin froh, dass Gottes Geschichte mit Petrus nicht mit dieser negativen Verheißung endet. Ich bin dankbar, dass sich Jesus dem Petrus seelsorgerlich angenommen hat, ihn zurechtgebracht hat, ein brauchbares Werkzeug aus ihm machte. Er durfte die Pfingstpredigt halten, er durfte einen Teil in Gottes Wort verfassen und wurde für viele Juden und Heiden zum Segen. Petrus schätzte sich selbst, seinen Glauben und auch seine Liebe zu Jesus falsch ein. Doch Jesus kannte sein Herz und liebte ihn trotz aller menschlichen Schwäche. Wir werden noch sehen, wenn ich mal wieder bei euch eingeladen bin und es dann weitergeht, wir werden dann sehen, wie Jesus diesen Mann aufbaut, ausrüstet und zum Bau seines Reiches einsetzt. Du und ich, Wir sind aus demselben Holz wie Petrus geschnitzt. Auch wir sind begnadigte Sünder, täglich abhängig von Gottes Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Gnade und Vergebung. Auch wir sind darauf angewiesen, dass Gottes Erziehung mit uns zum Ziel kommt. Dass er Menschen aus uns macht, die er zum Bau seines Reiches einsetzen kann. Menschen, die seinem Namen Ehre bereiten, seinen Namen hochhalten. Möge seine Liebe mit dir und mit mir zum Ziel kommen. Amen. Ich bete nochmal mit uns. Danke, lieber Herr Jesus, wie du dir Zeit genommen hast für deine Jünger an dem letzten Passamahl, kurz vor deiner Auslieferung, vor deiner Kreuzigung. Du hast nicht an dich selber gedacht, du hast an sie gedacht. Hast sie auf all das vorbereitet, was ihnen begegnen wird. Danke, dass du dich genauso um uns kümmerst, bis du wiederkommst. Dass du uns dort erziehst, wo du uns haben möchtest. Dass du uns als dein Werkzeug brauchst, um anderen Menschen für dich weiterzusagen. Wir wollen dir Danke sagen, dass wir so hier vor Ort als Gemeinde dürfen zusammen sein. Schenk der Gemeinde hier, dass sie Licht und Salz in Käse sein kann. Und dass jedes einzelne Gemeindeglied darf Licht und Salz sein, dort, was du angestellt hast. Ob das in einem Seniorenheim ist, ob das im Beruf ist, ob das daheim ist oder in der Schule ist. Amen.